Ich begrüße euch zum heutigen Antifa-Café mit dem Titel Grünes Blatt auf braunem Boden zum Thema rechte Ideologien in der Landwirtschaft. Wir haben einen Referenten von FAHN eingeladen. FAHN steht für Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Das ist eine Organisation, Unterorganisation der Naturfreunde und der Naturfreunde Jugend. Veranstaltet wird der Abend heute von den Naturfreunden in Dortmund Nord und dem Antifa-Café. Die Naturfreunde ist eine Bewegung, die aus der Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts kommt und ist im Prinzip eine Gegenbewegung zum Alpenverein und zur Heimatschutzbewegung, also zur konservativen und völkischen Naturschutzbewegung. Wir als Ortgruppe sind vor allen Dingen im Viertel in der Nordstadt aktiv. Wir haben eine Klettergruppe, eine Naturforscherinnengruppe, sind aber auch antifaschistisch aktiv und haben im letzten Jahr ein Projekt zur Verkehrsgerechtigkeit gemacht. Ja, dann würde ich an unseren Referenten übergeben und viel Spaß bei der Veranstaltung.
Ja, danke schön. Auch hallo von meiner Seite und ich freue mich, dass ihr da seid und danke auch für diese nette Ankündigung. Und ja, ich sage vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu FAHN, wer wir sind und was wir machen. Also wir kürzen das ab als FAHN, weil dann doch der Titel ein bisschen kompliziert ist. Uns gibt es jetzt seit 2017 und seitdem machen wir eben Bildungsarbeit, Präventionsarbeit im Bereich Rechtsextremismus für Menschen, die irgendwie im Natur- und Umweltschutz aktiv sind, in der Ökologie bewegten Szene, in Alternativszenen, im Klimaschutz und über die Jahre kamen noch viele andere Sachen dazu, wie unter anderem ganz stark auch der Bereich der Landwirtschaft und da speziell der ökologischen Landwirtschaft. Also wir haben da schon so die ökologischen Themen im Blick und schauen da eben, wie sind extrem rechte AkteurInnen da aktiv, was machen die, wie versuchen die da Einfluss zu nehmen, wo gibt es sie vielleicht auch schon immer, wo kommt da vielleicht auch Gedankengut her, was sich schon sehr weit verbreitet hat, beziehungsweise schon immer da war in diesen Szenen und wollen da eben gegenarbeiten, menschenrechtsbejahende, demokratische Entwürfe da stark machen in diesen Bereichen, um diese Einflussnahme auch zurückzudrängen. Und unser Hauptthema ist meistens eigentlich, dass wir erstmal mit dem Naturschutz anfangen und die braunen Ideologien im Naturschutz uns anschauen. Da gab es ja praktischerweise schon eine Veranstaltung, da war vielleicht auch der eine oder die andere von euch da in der vorherigen Veranstaltung. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich heute über die rechten Ideologien der Landwirtschaft spreche, dass es da auch euch vielleicht die eine oder andere Sache schon bekannt vorkommt, für die, die jetzt das erste Mal hier auch in diesen Podcast mit reinhören, dann vielleicht nicht, aber das kann man ja alles noch irgendwo sicherlich noch nachlesen oder nachhören. Und ja, würde sagen, spring dann einfach gleich in das Thema rein. Es wird ein paar Schlaglichte geben, die historisch sind, also wo kommt das eigentlich her in diesem ganzen Bereich, aber auch aktuelle Beispiele. Und am Ende werde ich vor allem auch nochmal auf die sogenannten Bauernproteste Anfang letzten Jahres eingehen, wo man das nochmal ganz deutlich gesehen hat, auch wenn es da nicht so sehr um die ökologische Landwirtschaft gegangen ist. Da werde ich sowieso hin und her springen bei diesen Themen zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. So viel erstmal der Vorrede und beginnen würde ich dann fast sagen, oder ich würde euch ein Statement einmal vorlesen, so ein Zitat. Alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und politische Verantwortung tragen, sollten sich angesichts der Ereignisse in Chemnitz, Köthen und anderen Orten deutlich positionieren. Das gilt nicht nur für Politiker. Als politischer Vertreter der Biobranche sehen wir es daher als unsere Pflicht an, uns zu äußern. Der BÖLW und seine Mitglieder, die Verbände der deutschen Biobauern, Verarbeiter und Händler, haben sich in ihren Satzungen verpflichtet, rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen und anderen diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entschieden entgegenzutreten. So, das ist ein Statement vom 12.09.2018 vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, der eben der Dachverband ist, genau dieser eben der Bio-BäuerInnen, VerarbeiterInnen und HändlerInnen. Und vielleicht erinnert ihr euch 2018, und es nimmt ja auch Bezug auf eben die Hetzjagden in Chemnitz und Köthen, als da dieser riesige Aufmarsch war zu dieser Zeit. Und vielleicht fragt man sich, warum gibt so ein profitorientierter Bund der Lebensmittelwirtschaft so ein Statement ab? Also es ist ja in dieser Zeit dann doch schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen, hat aber eine gewisse Tradition und sie haben sich vor allem deswegen dazu, also ich finde, es wäre jetzt nicht meine Wortwahl gewesen, aber es ist dann doch schon auch ein bezeichnendes Statement für so einen Verband, weil sie eben wissen, dass gerade im Bereich der ökologischen Landwirtschaft, die nämlich unter ihren Verbänden da sind, es schon immer ein Problem gab mit extrem rechten Einflüssen und sie sich da ganz besonders dem verpflichtet gefühlt haben. Das heißt, ich würde sagen, dass das würde ich positiv hervorheben und vielleicht sogar noch ein bisschen zurück, alle diese Bio-Verbände, sei es Bioland, Demeter, Naturland und so weiter, haben schon sogar schon seit 2012 Satzungspassi, die eben an dieses angepasst sind, dass für Rassismus und so weiter kein Platz ist in ihren Verbänden. Also erstmal das vorweg, und warum ist das jetzt so? Wo kommt das her, dass das gerade in diesem Bereich so stark ist? Da will ich auch gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und ich glaube, ich stelle mich mal hin, ist irgendwie gemütlicher. Will aber vorher ein bisschen noch auf die, na, geht das so? Ja, ne? Ein bisschen auf Begrifflichkeiten eingehen, über die ich jetzt gleich auch reden werde, vor allem wenn es über extrem rechte AkteurInnen geht, über Rechtsextremismus, möchte ich einmal einen Begriff oder eine Begriffserklärung von Rechtsextremismus vorstellen, die wir in unserer Arbeit dafür benutzen. Dieser Begriff ist durchaus umstritten, aber in der Politikwissenschaft doch zumindest als Konsensbegriff insofern als eine Art Sammelbegriff für Verhaltens- und Einstellungsweisen, wo es verschiedene Gruppierungen drunter fallen und verschiedene Ideologiebestandteile, die ich nur kurz einmal eingehen würde, falls ihr sie alle kennt, dann ist das wunderbar, falls nicht, dann lohnt sich das, glaube ich, immer nochmal, sich da anzugucken, mit was man es eigentlich zu tun hat. Und zwar haben wir verschiedene Ideologiebestandteile, die man hier unten an den Wurzeln sehen kann. Wir haben einerseits ziemlich zentral Ideologien der Ungleichwertigkeit. Da fallen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Antifeminismus, Ableismus und so weiter drunter. Also einfach alles, was gegen die Gleichwertigkeit des Menschen gilt. Das ist zentral für den Rechtsextremismus. Wir haben Chauvinismus, die Überlegenheit vor allem in einer heteronormativen Gendersicht. Männer sind mehr wert als Frauen, gleichzeitig die eigene Gruppe, die eigene Nation, das eigene Volk, je nachdem mehr wert als andere das sind. Und für unseren Bereich, den Arbeitsbereich in der Ökologie, im Naturschutz, ist der Sozialdarwinismus ziemlich spannend, nämlich einfach eine Ableitung der Darwinschen Evolutionstheorie auf menschliche Gesellschaften, alles, was man vermeintlich in der Natur so beobachten kann, dass sich immer der Stärkere durchsetzt, dass es eben ein Recht des Stärkeren daraus ableiten lässt, das sollte eben aus dieser Sicht auch für menschliche Gesellschaften gelten. Sowohl im Zusammenleben, in der Nachbarschaft, in einer größeren Gesellschaft oder auch in der Weltgesellschaft. Und das spricht natürlich, ist natürlich komplett entgegen allem, was es so an Grund- und Menschenrechten und Emanzipationsbewegungen gibt. Aber der Begriff natürlich auch Teil auch eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, kann man davon nicht trennen. Und nochmal sehr viel Prominenz hat er bekommen in der Corona-Pandemie, wo es eben darum ging, ob man jetzt eigentlich die Alten und Schwachen sterben lassen sollte. Das ist eben klassisch sozialdarwinistischer Gedanke, weil hat die Natur ja so vorgesehen. Und zu guter Letzt haben wir einen Autoritarismus, ob das jetzt ein Führerstaat oder eine Militärdiktatur ist, das unterscheidet sich dann je nach Bewegung, über die man redet. Aber das ist eben Teil für den Ideologiebestandteilen, die man da dann immer auch wiederfinden kann. Jetzt seht ihr oben, es gibt verschiedene Gruppierungen. Ich gehe auch noch mal einfach auf ein paar ein. Es gibt klassischerweise, die Leute bei Rechtsextremismus denken jetzt immer so an Rechtspopulismus, rechtspopulistische Parteien. Da idealerweise an die AfD, und da sage ich sofort weg dazu, das ist das, womit es verbunden wird, aber die AfD hat sich natürlich lange nur vom Rechtspopulismus entfernt und steht schon wesentlich weiter rechts, wobei Rechtspopulismus zumindest als Methode doch noch das ist, was sie machen. Kennt ihr sicher alle, Rechtspopulismus bedeutet, wir hier unten gegen die da oben, die vermeintlich korrupte Elite aus Medien, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und man bietet eben einfache Lösungen für komplexe Probleme. Ganz stark zeigt sich im Rechtspopulismus vor allem auch so an Themen wie Migration oder auch Klimaschutz, dass man eben dagegen ist und dabei aber auch gerne auch auf Verschwörungsmythen zurückgreift, wenn es eben als politisches System passt. Auf dem Bild kann man gerade sehen, eine Werbung eines AfD-Abgeordneten, der fragt, ob nicht Windräder die trockenen Böden verursachen und nicht der Klimawandel. Das ist ein Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen, der das in einer Diskussion eben zu den Dürrejahren in Sachsen dann nochmal vorangebracht hat. Das ist etwas, ich zeige sowas immer ganz gerne, aber das ist etwas, da braucht man jetzt auch nicht groß über Wissenschaftlichkeit reden. Das ist offen für Verschwörungsmythen, das ist vom Thema ablenken, das ist Leugnen der Klimakrise und trotzdem Agitation, die auch gut funktioniert als System. So, wir haben dann noch eine andere Bewegung, die völkischen Bewegungen, das sind eigentlich so die, die es am ältesten gibt im Rechtsextremismus, schon seit dem 19. Jahrhundert, eigentlich seit dem Kaiserreich eben kam dieser völkische Gedanke auf, der sich darauf auch basiert. Es ist, wenn man es, also diese völkische Ideologie, die zieht sich bis heute so durch. Heute kennt man das in so völkischen Siedlungen, auch so Siedlerbewegungen, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Kennt man vielleicht aus den Medien, hier auf dem Bild sieht man auch, wie beispielsweise Siedler in der Anastasia-Bewegung aussehen, eben einfach wie moderne AussteigerInnen, wie moderne Hippies, aber leben eben sehr zurückgezogen auf dem Land, betreiben Biolandwirtschaft, altes Handwerk, feiern dann so Bräuche wie die Sonnenwende feiern, beziehen sich dann irgendwie aufs Germanentum oder auf andere esoterische Lehren. Aber das Ganze klingt alles erstmal harmlos, kommen harmlos daher, sind aber extrem rassistisch und antisemitisch und das macht eben auch die völkische Ideologie aus bei diesen Sachen. Das ist sicherlich nicht die größte Bewegung Rechtsextremismus, aber die, wo am wenigsten auch hingeguckt wird und die im ländlichen Raum doch einiges auch auswirken können. Und dann haben wir noch die klassischen Neonazis. Ich glaube, gerade hier in Dortmund muss ich nicht allzu viel dazu sagen, was das eben ausmacht. Positiver Bezug auf Nationalsozialismus, sehr gewaltbereites Auftreten, sehr rassistisch, antisemitisch, nationalistisch und eher so von der Aktionsform nicht auf dem Land zurückgezogen, sondern auf die Straße bringen, über Kampfsport, über Rechtsrockkonzerte vermehrt. Das ist jetzt wieder unser Themenbereich, auch über Wanderung und Social Media, dass man versucht, junge Leute da irgendwie in Gemeinschaft mit reinzubringen, die deutsche Heimat zu erkunden und irgendwie Nationaldenkmäler zu besuchen und ähnliche Sachen, sind gerne in Parteien organisiert, die übrigens sehr ausführliche Umweltprogrammatiken meistens haben, sei es nun die Heimat, die ehemalige NPD, die Freien Sachsen oder auch der Dritte Weg, die ein sehr ökologisch-nationalistisches Wahlprogramm und Parteiprogramm eigentlich haben. Und dann haben wir noch die neue Rechte, einfach nur der Vollständigkeit halber. Neue Rechte, wenn man das sagt, fällt man eigentlich schon auf sie rein, denn es ist natürlich ein Diskursverschiebungsbegriff, den sie in ihrer Form der Metapolitik, wie sie es nennen, benutzen, also eine Art Gramscianismus von rechts. Alte Begriffe neu umdeuten, neu benutzen, aber eigentlich ist alter Wein in neuen Schläuchen. Sie wollen halt nichts mit den alten Nazis zu tun haben. Es funktioniert ganz gut, sich als die neuen Hippen und so weiter auszugeben. So neu sind die auch gar nicht mehr. Die gibt es auch schon seit den 60er Jahren, diese sogenannten neuen Rechten. Aber als Abgrenzung zur NS-Herrschaft reicht es natürlich. So ein Beispiel Diskursverschiebung ist, früher hieß es Blut und Boden, gehe ich gleich nochmal mehr drauf ein, ist für Landwirtschaft auch ziemlich relevant. Bei den neuen Rechten heißt es halt Ethnopluralismus. So, Ethnopluralismus klingt ja irgendwie positiv, wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft, aber Ethnos ist dann halt einfach ein abgegrenzter Begriff für ein homogen abgegrenztes Volk, was sich nicht mit anderen vermischen soll. Das ist eben der Pluralismus, wie Sie sich vorstellen. Also kein wirklicher Pluralismus, sondern Rassismus. Und deren Ziel ist es eben, Diskurse in Medien zu beeinflussen. Ich zeige hier gerade ein Bild von Jonas Schick und Björn Höcke, die so an so einem Baum stehen. Jonas Schick, das ist der Chefredakteur einer rechten Öko-Zeitschrift von einer identitären Bewegung. Also da sind auch überhaupt keine Berührungsängste zwischen AfD und neurechten AkteurInnen an dieser Stelle. Vielleicht noch einen so einen Punkt, was deren Ziel ist, eben Diskurse in Medien, durch Social Media und so weiter und eine Intellektualisierung des Rechtsextremismus zu beeinflussen. Das beste Beispiel und das gleich widerlichste Beispiel ist eben das Stichwort der Remigration eigentlich. Vor einem Jahr gab es diese Recherchen von Korrektiv, es gab Riesenaufschrei, dass Martin Sellner, der von der identitären Bewegung über Remigration geredet hat und was er eben dahinter versteht, nämlich die massenhafte Deportation und Ausweisung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Dieser Begriff war vor ein paar Jahren noch ganz anders besetzt, nämlich aus der Migrationsforschung, hat was überhaupt ganz anderes bedeutet, aber die identitäre Bewegung hat, und vor allem Martin Sellner setzt diesen Begriff seit 10 Jahren und es hat lange gedauert, einmal ein Aufschrei, inzwischen ist Remigration, kann man ja fast sagen. Sie nennen es nicht so, aber es ist ja fast Regierungsprogramm bei jeder Partei, die gerade so zum Bundestag sich zur Wahl stellt. Aber das ist nur eine persönliche Bezeichnung so am Ende. Auf jeden Fall reden alle darüber und es ist gesetzt und es funktioniert. Das ist etwas, eines dieser Ziele und ja, das kann man sehr kritisieren. So, jetzt bin ich einmal durch diese ganzen Bewegungen gegangen und springe jetzt einmal ganz weit zurück in der Geschichte, aber am Ende kommen wir nochmal auf die alle zurück, wie die sich eigentlich so im Bereich Landwirtschaft so aufstellen und vor allem in Bezug auf die sogenannte rechte Landnahme. Jetzt sehr weiter Sprung zurück. Wo ging das eigentlich los mit völkischen Einflüssen, rechten Ideologien in der Landwirtschaft? Da springen wir ins Anfang des 20. Jahrhunderts zur sogenannten Lebensreformbewegung. Man sieht hier einen Vertreter der Lebensreformbewegung, Richard Ungewitter, auch einen großen Verfechter der Freikörperkultur. Die Lebensreformbewegung wollte eben als Gegenbewegung zu Industrialisierung, Verstädterung und so weiter, alles was im Kaiserreich damals verstand, das naturnahe Leben wirklich leben, das rousseauische Mittel des Zurück zur Natur oder das rousseauische Motto des Zurück zur Natur auch wirklich ausleben, eine sogenannte naturgemäße Lebensweise wollten sie machen und haben eben so verschiedene Stadtrand- und Landsiedlungen gegründet und da eben ja, moderne Hippies, oder nee, nicht Vorreiter der Hippies waren es eigentlich. Sie haben Vegetarismus ausprobiert, sie haben nicht geraucht, sie haben keinen Alkohol getrunken. Auch Ideen von eben freier Liebe haben da so eine Rolle gespielt. Aber das Ganze war viel verbunden eben mit so völkischer Ideologie. Denn diese Idee von Freikörperkultur und in der Natur leben und das Starke sein, hatte was mit Fortpflanzung zu tun. Zu sehen, dass man die richtigen PartnerInnen auch auswählt, damit man eben auch die in Anführungszeichen germanische Rasse dann auch gesund erhält, raus aus den Städten, so wie sie eben seit Jahrtausenden schon in den dunklen Wäldern Germaniens gelebt haben und diese Stärke haben, um das zu erhalten. Also das war schon auch eine Idee von denen, nicht von allen. Also es war politisch schon auch breit aufgestellt. Teile der Naturfreunde-Bewegung hat sich auch in der Lebensreformbewegung wiedergefunden. Also von sozialistisch über anarchistisch bis eben extrem völkisch gibt es da ziemlich vieles. Und für den Bereich Landwirtschaft gehörte dann da eben auch dazu, dass man sich eben auch natürlich ernährt. Das heißt, aus der Lebensreformbewegung kommen eigentlich die Vorreiter dessen, was wir heute als ökologische Landwirtschaft kennen. Das hieß damals natürlicher Landbau und es war eben so eine Art Gegenbewegung oder ein Zurück in der Zeit, als Düngemittel synthetisiert wurden und die Landwirtschaft begann sich zu industrialisieren. Das war eben das Natürliche, kein chemischer Eingriff in die Natur, in die Böden und so weiter. Also da kommt vieles her, was man heute übrigens auch immer noch wieder findet, wenn man sich in ökologischen Landwirtschaftskreisen so umguckt, so Ideologiefragmente, nicht eins zu eins, aber sei es Naturheilkunde, Ablehnung der sogenannten Schulmedizin oder ähnliches, da ist einiges über die 100 Jahre durchaus auch hängen geblieben. Noch ein Stück radikaler als die Lebensreformbewegung, nah dran war so eine Bewegung, die ich euch noch nennen will, das sind die sogenannten Athamanen, das war so vor allem so ein radikal völkischer Flügel der Jugendbewegung, die es damals auch war, junge Menschen, die, also vor allem junge Männer und Studenten, die raus in die Natur wollten und die haben sich eben als ritterlich-kämpferische Rasse verstanden. Athamanen bedeutet so viel wie die Urdeutschen und deren Idee war es eben einfach durch Landdienste die jungen Menschen wieder zu ertüchtigen, vor allem die jungen Männer und eben einfach da auch natürlichen Landbau zu betreiben und das Ziel war, sich schon gegen eine rote Internationale in den Städten zu wehren, gegen eine ArbeiterInnenbewegung und auch damals schon gegen GastarbeiterInnen aus Polen. Die wollte man von den Feldern wieder vertreiben, das können ja die deutschen Männer auch alles selber machen, war so die Ideologie dahinter, extrem völkisch, extrem rassistisch, waren vor allem so im Osten des Reiches, also so Mecklenburg-Vorpommern. Und spannend ist an diesen Höfen eigentlich, dass das teilweise genau die gleichen Höfe sind, die mit Unterbrechung durch die DDR dann wiederbelebt werden von sogenannten Neo-Athamanen, teilweise den gleichen Familien, die sich auf diesen Höfen wieder ansiedeln und ihr völkisches Gedankengut aus den 20er Jahren da wieder leben. Also eben die schon erwähnten völkischen Siedlungen lässt sich bis dahin oft zurückführen und hat natürlich in dem Punkt auch viel mit Landwirtschaft zu tun. Rund um die Lebensreformbewegung und die Entstehung des natürlichen Landbaus ist dann wenig später oder daraus kann man auch die Anthroposophie mit reinfassen. Also die Anthroposophie, die esoterische Weltanschauung oder spirituelle und esoterische Weltanschauung von Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, der Hellseher, der sich die ausgedacht hat und da eine ganz große Bewegung mitgegründet hat, bis heute auch noch eine der größten esoterischen Bewegungen in Deutschland. Man kennt es als Waldorfschule, in der Waldorfpädagogik, in der Landwirtschaft eben als Demeter, aber auch in der Kunst, in der Medizin, anthroposophische Kliniken gibt es. Es gibt Sozialwesen, es gibt natürlich anthroposophische Christengemeinschaften und auch im Finanzwesen bei der GLS Bank und Ähnlichen. Also überall finden wir die Anthroposophie, auch heute noch. Alles geht auf Rudolf Steiner zurück. Rudolf Steiner war seinerzeit vielleicht jetzt nicht ungewöhnlich, auf jeden Fall Antisemit und Rassist. Das wird bis heute gerne bestritten von Menschen, die der Anthroposophie anhängen. Gibt es immer wieder Streitigkeiten drum. Möchte ich heute gar nicht aufmachen. Das machen andere und ich glaube, in einer nächsten Folgeveranstaltung geht es auch noch ein bisschen genauer darum. Nur spannend für den Bereich rechte Ideologie in der Landwirtschaft ist eben, dass Rudolf Steiner neben diesen ganzen anderen Ideen eben auch die Idee hatte, wie man denn auch zu wirtschaften hat, zu landwirtschaften hat, nämlich biologisch dynamisch. Das hat er sich 1925 ausgedacht. Der hatte nichts mit Landwirtschaft zu tun, muss man dazu immer sagen. Der hat es eben hell gesehen, wie das sein muss und eben diese Systeme oder die Art des Wirtschaftens, des Landwirtschaftens, des Landbaus verpflichtend für seine AnhängerInnen gemacht. Er ist kurze Zeit später gestorben, oder muss ich kurz korrigieren, 1924 hat er sich die Sachen ausgedacht und publiziert, 1925 ist er dann gestorben. Aber darauf haben sich dann eben AnhängerInnen von ihm zusammengetan und haben unter dem Label Demeter erstmal angefangen, das auszuprobieren, wie man denn so zu wirtschaften hat. Und das hat nicht sonderlich viel mit naturwissenschaftlichen Methoden zu tun. Wie gesagt, viel Esoterik und im Detail möchte ich gar nicht drauf eingehen. Nur was halt spannend ist, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, wenn man eh schon so eine Lehre hat wie die Anthroposophie, die rassistisch, antisemitisch und auch leicht deutschtümelig aufgeladen ist, zieht das eben auch ein gewisses Klientel an. Und wenn wir dann in der Geschichte ein bisschen, in der Zeit ein bisschen zurückgucken, passt das natürlich auch zu Ideologien, die in der Zeit halt auch relativ hegemonial waren oder hegemonial wurden, zum Beispiel zum Nationalsozialismus. Denn auch wenn die Geschichte der Anthroposophie und des Nationalsozialismus durchaus ambivalent zu sehen ist, auch da würde ich auf die nächste Veranstaltung verweisen, gab es dann doch eben Verbindungen von Leuten, die der Anthroposophie nahestanden, und dem NS-Regime. Und das kann man an relativ prominenten Figuren zum Beispiel auch festmachen. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Ich sehe ein, dass die Grundrechnung der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise richtig sein muss. Und ich habe erkannt, dass die biologische Erneuerung und sehr wahrscheinlich sogar die biologische Rettung des Abendlandes nur durch dieses Tor führt. Also biologisch-dynamische Landwirtschaftsweise, Demeter, Anthroposophie und die biologische Erneuerung und Rettung des Abendlandes kommt einem vielleicht als NS-Jargon ziemlich bekannt vor und hat auch niemand Geringeres gesagt als Walter Darede, Reichsbauernführer 1941. Der war nämlich bis ein Jahr später einfach der, ja, heute Landwirtschaftsminister, würde man sagen, im Nationalsozialismus. Und es war eben auch der, der die Blut- und Bodenideologie geprägt hat. Also das Stichwort Blut und Boden kommt von ihm, war eben auch, wie man auf dem Bild hier sehen kann, das Motto des Reichsnährstandes, wo alle LandwirtInnen zusammengefasst waren. Und der war eben Anhänger oder zumindest nicht abgeneigt der Anthroposophie und des biologisch-dynamischen Landbaus, wo natürlich die Demeter-Landwirte zu der Zeit auch einiges von mitgenommen haben und Lobbyarbeit mit leisten konnten. Daré wurde wenig später abgesägt, dann war es auch einigermaßen schnell vorbei mit der Anthroposophie im Nationalsozialismus. Biologisch-dynamische Versuche gab es trotzdem weiterhin, beispielsweise im Kräutergarten des Konzentrationslagers Dachau. Und die SS und andere Nazis fanden das schon auch spannend, wie Heinrich Himmler, oder von dem man sagt, dass er gerne biodynamisches Gemüse gegessen hat, oder eben andere, aber das ist diese Ambivalenz, die jetzt gerade mit einer Studie von Demeter sehr ausführlich untersucht wurde, was ich deutlich begrüße. ist interessant, dass der Verband sich im Jahr 2021 überlegt hat, jetzt ist es nötig, dass wir mal untersuchen, wie es eigentlich mit der NS-Geschichte unseres Verbandes aussieht. Aber immerhin wurde das mal gemacht und da wird es eben dann auch nächstes Mal drum gehen. Kurz vorm Nationalsozialismus noch eine andere Bewegung in der Landwirtschaft, die auch heute auch wieder eine Rolle spielt, ist die sogenannte Landvolkbewegung. Auch hier vielleicht dieses Logo, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, schwarz-weiß-rot, Pflug, Schwert und Sense. Das ist diese Landvolkbewegung, die entstand so 1927 in Schleswig-Holstein als erste Proteste gegen das System der Weimarer Republik, also der Demokratie. Und es gab Probleme in der Landwirtschaft, es gab Probleme finanzielle und anderer Art. Das heißt, es waren schon auch an sich legitime Proteste. Diese Landvolkbewegung war allerdings sehr radikal geprägt, haben ab 1929 militante Aktionen wie Sprengstoff, Anschläge und so weiter geplant. Das hat wiederum diese Bewegung relativ schnell gespalten. Viele der radikalen Akteure sind dann in die NSDAP eingetreten und man kann das auch ganz gut nachvollziehen, dass gerade in den Landkreisen, wo die aktiv waren, die NSDAP 1930 und 1932 schon ziemlich hohe Wahlerfolge bekommen hat. Das heißt, es war für sie auch schon spannend, sich eben an die Landwirtschaft auch ranzuschmeißen, weil sie ihnen ideologisch in großen Teilen auch einfach nahe standen und solche Bewegungen eben da auch Vorreiter waren am Ende für das NS-Regime. Ideologische Nähe dieser Bewegung ist ganz klar, es war voller Antisemitismus, Nationalismus, Kulturpessimismus, Deutschtümelei und auch so einer Verklärung des Bauerntums, die wir dann eben Nationalsozialismus auch viel finden. Und das alles, was ich jetzt relativ neutral versucht habe, nach dem wissenschaftlichen Stand wiederzugeben, was diese Landvolkbewegung war, kann man sich dann nochmal fragen, wenn heute sich als konservativ verstehende LandwirtInnen auf Proteste fahren und sich diese Flagge vorne an den Trecker hängen und sagen, mit Rechtsextremismus haben sie nichts zu tun, mit Deutschtümelei auch nicht. Da habe ich bislang in Gesprächen immer nur viele Ausreden gehört, aber ich glaube, ihr könnt euch euer Bild selbst machen, ob das eigentlich so eine gute Idee ist, sich darauf zu beziehen. So, kommen wir dann zum letzten historischen Punkt, wo ich die ganze Zeit schon drauf hinaus wollte, wie sah es eigentlich im Nationalsozialismus mit Landwirtschaft aus, was sind da so die Vorreiter? Einerseits war natürlich die NS-Ideologie von der Blut- und Boden-Ideologie geprägt, gerade schon erwähnt, Blut und Boden, eigentlich die Verknüpfung von sogenanntem arischen Volk und Siedlungsgebiet, also per Geburt ist man eben an den Boden gebunden, man muss ihn beackern auf der eigenen Scholle, wie es dann im NS hieß, Heimat, Volk und Scholle. Und Blut und Boden war eben auch ein Programm, um die Gesellschaft umzugestalten zu einer kleinbäuerlichen Gesellschaft. Das hat sich der Walter Daré überlegt, als er über Blut und Boden geschrieben hat. Und unter ihm gab es dann eben auch die Förderung von natürlichem und biodynamischem Landbau. Es wurde 1933 gleich das Reichserbhofgesetz erlassen. Das war so eine Forderung von der Landvolkbewegung, die schnell übernommen wurde. Und das Ganze wurde halt auch immer begründet mit dem Schutz der Bauern als Lebensquelle der nordischen Rasse, als Zitat. Also so wichtig wurde versucht, die Landwirtschaft da einzubeziehen. So gerne hat man sich von der Landwirtschaft auch einbeziehen lassen. Und wenn man sich eben diese ideologischen Überschneidung anguckt, historisch, Landwirtschaft sowieso jetzt nie sonderlich progressiv aufgestellt, aber da hängt schon noch auch einiges nach, heute ohne allen unterstellen zu wollen, dem nahe zu sein, aber diese ideologische Verbindung, die eigene Scholle zu beackern für das eigene Volk mit dem eigenen Boden, das ist an vielen Stellen schon zumindest grenzwertig nah dran, wenn von extrem rechter Seite dann eben heimatverbunden argumentiert wird, bodenverbunden argumentiert wird und dem Bauernstand versucht wird, da Einfluss zu nehmen oder warum sie so viel Einfluss versuchen zu nehmen auf solche Bauernproteste auch heute. Also das zu diesen ganzen Grundlagen, die wir in der Geschichte sehen, wo es Landwirtschaft und rechte Ideologien sich verbunden haben, nicht nur im ökologischen Bereich, auch in der konventionellen, aber viel ökologisch bin ich ja darauf eingegangen. Und wo sehen wir das jetzt heute? Ich mache jetzt einen großen Sprung, aber wir und auch andere Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, beschreiben das Ganze als so eine rechte Landnahme im ländlichen Raum. Und da gibt es eben die verschiedenen Bewegungen, die das versuchen, unter anderem durch den Landwirtschaftsbereich auch vorzunehmen. Eins dieser Beispiele, die ich vorhin schon mal drauf eingegangen sind eben diese sogenannten völkischen Siedlungen, völkische Sippen, die sich dort zurückgezogen auf dem Land ansiedeln, die sogenannte arische oder germanische Rasse erhalten wollen, ultratraditionelles Familienbild leben, meist bäuerlich und sehr naturverbunden, schotten sich von der Gesellschaft ab. Es gibt halt so Siedlungen überall in Deutschland, die schon erwähnten, in Mecklenburg-Vorpommern, aber zum Beispiel in der Lüneburger Heide gibt es ganz viele. Im Allgäu, aber auch in Ostwestfalen-Lippe, was hier wahrscheinlich am nächsten dran sein könnte, gibt es so ein paar von diesen Sippen, die dann eben versuchen, von da auch Einfluss zu nehmen. Und hier dieses Bild aus Jamel, das kennt man vielleicht, das zeigt eben so ein bisschen, wie sie sich das auch vorstellen, wie so ein Leben auszusehen hat. In Jamel, da wohnen so 28 Neonazis und ein Ehepaar, was immer dagegen ist und so ein Festival da immer stattfinden lässt. Gab es kürzlich auch so eine Dokumentation drüber, zivilgesellschaftliche Gegenwehr, wo es dann auch mal funktionieren kann. Aber das ist schließlich auch genau eins dieser Probleme, was man jetzt sagen könnte, gut, dann soll eben eine völkische Sippe sich irgendwo einen Bauernhof im Nichts kaufen, da ihr Gemüse anbauen und ihre Ziegen halten und glücklich leben. Dabei bleibt es ja nicht. Also sie nehmen natürlich im ländlichen Raum, in so Gemeinden dann auch mehr Funktionen ein. Man kann sich im Elternbeirat der freien Schule engagieren, man kann im Naturschutzverein mitmachen, man kann sich versuchen, das Gemüse über eine solidarische Landwirtschaft zu verkaufen. Da gab es in Rostock immer wieder Fälle, dass eben eine Solawi von Völkischen versucht wurde zu vereinnahmen und ähnliche Sachen. Und dann hat das natürlich massive Einwirkungen auf die Zivilgesellschaft, auf die Gemeinden vor Ort und auch bis hin zu gewaltsamen Einschüchterungen von Menschen, die da sind. Und gleichzeitig muss man sich natürlich auch fragen, wer fühlt sich eigentlich in so einem Dorf, in so einer Gemeinde dann eigentlich auch noch sicher? Vor allem Leute, die nicht einem heteronormativen weißen Weltbild entsprechen, dürfte es ein bisschen schwierig sein. Also deswegen sollte man das nicht verharmlosen, auch wenn es jetzt nicht die größten sind, zahlenmäßig. Hier sind noch mal so ein paar Beispiele, an denen man das irgendwie erkennen kann. Macht jetzt für die Aufnahme nicht ganz so viel Sinn, aber sie benutzen gerne alte Runen, entweder germanische Runen, aber es gibt auch eine ganze Menge Runen, die die völkische Bewegung oder Nazis sich neu ausgedacht hat. Da sieht man die irgendwie auf Hofeinfahrten, Todesanzeigen oder ähnliches, sei es nun die Wolfsangel, eine Irminsul oder auch, naja, Symbole der letztes Jahr verbotenen Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft, der germanische Adler, der den christlichen Fisch fängt und solche Sachen. Also auf sowas kann man immer achten, um diese Leute auch zu erkennen. Da tragen sie das schon auch nach außen, machen auch Ferien und Jugendlager für ihre Kinder übrigens, sind da deutschlandweit auch vernetzt und dann sehen die halt aus wie ganz normale bündische oder PfadfinderInnengruppen und marschieren irgendwo durch die Gegend. Nur dass es eben, wie Aufnahmen von Andrea Röpke und anderen auch belegen, da mit militärischem Drill und einfach gar nicht mit pädagogisch sinnvollen Sachen zugeht, sondern da wird einfach eine neuer Nachwuchs, neuer völkische, nationalsozialistische Elite auch herangezogen. Also das findet schon auch da alles oft unbeachtet von Behörden und Öffentlichkeit statt. Teilweise haben die auch was mit Parteien zu tun, nicht immer. Aber wenn wir uns eben die rechtsextremen Parteien angucken, die wir so haben, vor allem die Neonazi-Parteien, sei es die Heimat, die Republikaner, die DVU, die es inzwischen beide nicht mehr gibt, oder die Rechte und der Dritte Weg, haben die auch alle dieses Umweltschutz ist Heimatschutz. Die klassische Forderung des rechten Naturschutzes in ihren Programmen drin und sind da neben so Forderungen wie gegen Gentechnik und gegen Atomkraft meistens auch für eine ökologische und für eine regionale Landwirtschaft. Also die meisten eher für eine ökologische, regional mindestens, hat einerseits mit diesen ideologischen Vorläufern zu tun, andererseits auch, weil man sowieso gegen alles ist, was irgendwie international ist, weil hinter internationalen Konzerten, Saatgut und so weiter, was man übrigens alles kritisieren kann, würde ich auch alles kritisieren, aber bei ihnen sieht man dann da eben eine vermeintliche jüdische Finanzelite dahinter und da will man sich eben von abgrenzen. Also das ist dann schon auch immer das Antisemitische und Völkische dann die Begründung dahinter. Und ganz stark bei allen rechten Parteien ist, dass Tierschutz auch relativ groß geschrieben wird. Da sind dann die Ideen aber, ob man sich jetzt vegetarisch ernähren soll, vegan oder doch von Massentierhaltung Abstand nehmen sollte, dann doch nicht ganz so weit ausgeprägt, sondern das geht zumeist und zuvorderst eben um ein Verbot des Schächten, also dass betäubungslose Schlachten, rituelle Schlachten im Islam und im Judentum, was verboten werden soll. Auch da kann man drüber streiten, gibt es auch schon lange Auseinandersetzungen drüber und werden Lösungen gefunden. Aber wenn eben nur das vorne steht, würde ich mal unterstellen, dass das ein sehr starkes antisemitisches und antimuslimisches Motiv ist. Und auch das hat Tradition. 1933 haben die Nazis als erstes das Schächten verboten. Das war quasi eine der ersten Einschränkungen jüdischen Lebens im nationalsozialistischen Deutschland. Wenn der Dritte Weg Demos macht, dann sieht das so aus: raumgebundene Volkswirtschaft, der Bauernstand macht stark das Land. So in SA-Manier, also auch hier einfach diese Bezüge auf die Landwirtschaft und den Bauernstand als Quell der nordischen Rasse als Zitat, das ist da immer ganz stark zu sehen und macht es dementsprechend, ist auch kein Wunder, dass dieses Thema so spannend ist für Sie. Raumgebundene Volkswirtschaft, vielleicht um das kurz zu erklären, wo noch drunter steht, Globalisierung stoppen, Kapitalismus zerschlagen, linke kapitalismuskritische Anleihen. Bei ihnen heißt raumgebundene Volkswirtschaft natürlich einfach Blut und Boden und das Geld bleibt bei den eigenen Leuten mit groß angelegten eben Ausweisungs- und Deportationsprogrammen und dass man eben möglichst wenig Handel und wirtschaftet eben mit dem Ausland. Also das ist schon auch Protektionismus mit Blut und Boden und ökologisch begründet. Die spielen zum Glück nicht so eine Riesenrolle, aber militant sind sie allemal und in manchen Teilen, sei es im Siegerland oder in Sachsen, haben sie dann doch auch ganz schön Einfluss hier und da. So viel zu den Neonazis. Jetzt kommen wir zum Teil der rechten Landnahme, der eigentlich eher so ein bisschen ungewöhnlich anmutet. Das kommt so aus dem Esoterischen, die sogenannte Anastasia-Bewegung. Vielleicht hat man von der auch schon mal gehört, weil die jetzt in den letzten Jahren doch medial ziemlich viel begleitet wurde, weil sie so skurril daherkommen, sind dann so Formate wie Spiegel TV oder so ständig auf deren Höfen und klopfen da an und machen so Videos. Das macht viel Aufmerksamkeit, zieht das Ganze auch immer so ein bisschen ins Lächerliche. Aber ich versuche es als ernsthaft genug darzustellen, aber es hat eben auch so ein paar amüsante Momente neben der Menschenfeindlichkeit drin oder zumindest interessant in der Entstehungsweise. Bei Anastasia-Bewegung, das basiert nämlich eigentlich auf so einer zehnteiligen Esoterik-Roman-Kitsch-Reihe, die ein russischer Autor namens Wladimir Maigret geschrieben hat, so Anfang der 1990er Jahre. Es geht um Anastasia, das ist diese blonde Frau hier, die im Wald lebt, mit Tieren reden kann und einen Heilstrahl hat und die Zukunft und die Vergangenheit sehen kann, sonst was für tolle Fähigkeiten hat. Und diese Bücher, also esoterischer Kitschroman, es beginnt erstmal mit einer versuchten Vergewaltigung, es ist voller Sexismus, es ist voller Antisemitismus und Rassismus, das nur schon mal vorweg. Aber viele Leute mögen diese Geschichten anscheinend und in Russland mochten viele Leute diese Geschichten. Da hat sich dann eine Bewegung daraus entwickelt und der Autor hat gemerkt, dass die Leute das wirklich leben wollen und hat dann über neue Bücher quasi Anweisungen gegeben, wie die Leute zu leben haben, damit sie auch solche Fähigkeiten wie Anastasia bekommen. Und das wäre dann unter anderem, man soll eben sich einen Familienlandsitz gründen, 1 Hektar pro Familie, Mann, Frau, möglichst viele Kinder, sich mit anderen Familien zusammentun, 150 Hektar so insgesamt am Ende, möglichst permakulturell, auf jeden Fall ökologisch wirtschaften. Und das Ganze hat sich dann eben auch mit staatlicher Finanzierung in Russland so ein bisschen entwickelt, bis zu 300 Siedlungen sind da so belegt. Und dann kam das irgendwann in den deutschen Sprachraum auch rüber. Also die Bücher schon ein bisschen früher und dann eben auch diese Bewegung. Und hier sind die Zahlen nicht so ganz klar. Irgendwas zwischen 15 und 25 von solchen Siedlungen gibt es auch in Deutschland. Und jetzt auch hier könnte man wieder sagen, gut, die wollen irgendwie esoterisch im Raum der Liebe leben. Alle haben sich gerne abgeschottet vom System, ökologisch wirtschaften. Aber man sieht eben, es sind einerseits hier bei den AkteurInnen sind die Verbindungen ziemlich deutlich. Wenn sie nicht direkt aus völkischen Familien kommen, aus neuen Rechten oder aus Neonazi-Familien, dann aus Reichsbürgerfamilien oder sie haben einfach Verbindungen dahin aufgenommen. Und es ist einfach ein kruder Mix von all diesen Ideologiebestandteilen, die sich da wiederfinden. Und das ist alles andere als harmlos, zumal sie eben so harmlos daherkommen und in so Alternativszenen, seien es Ökodörfer, die ja mal als progressive Elemente, Projekte angelegt wurden, sei es eben in der ökologischen Landwirtschaft, Leute, die sich da irgendwie verbunden fühlen oder harmlose EsoterikerInnen, da ist das ziemlich beliebt und dann ist es alles andere als harmlos, wenn da dieser Einfluss dann deutlich wird. Denn diese Menschen machen eben genau das Gleiche wie auch die völkischen SiedlerInnen. Sie sehen nur netter dabei aus. Und ein so ein Beispiel, wie die dann auch so aussehen, hier mal gezeigt, so einer der prominentesten Vertreter der Anastasia-Bewegung ist Frank-Willy Ludwig. Der hat so einen Landsitz in Brandenburg. Das ist dieser sympathische Schamane mit den Hakenkreuzen auf seinem Gewand. Der betreibt eben auch das sogenannte Urahnenerbe Germania. Und das ist angelehnt an die Ahnenforschungsstelle von Heinrich Himmler. Also er machte eigene Rassenforschung letztlich. Er hat auch eine eigene Rasse erfunden. Das ist so eine zwischen slawischer und arischer Rasse, was dann wiederum in dieser Pseudowissenschaft, also um es nochmal, es sind viele Begriffe von Rasse hier, das nehme ich mir alles nicht an, das ist alles totaler Quatsch und menschenfeindlicher Quatsch, nur nochmal einfach, um das sicher zu gehen. Aber so weit geht dieses Ideologische da eben, dass der sich überlegt, er forscht eben sich eine eigene Rasse herbei, die zu den Anastasia-Büchern auch noch passt. Weil eben dann die Verbindung zwischen Russland und Deutschland dann deutlicher wird, was auch dann wieder geopolitisch eben ganz gut in die allgemeine Ausrichtung der großer Teiler der extremen Rechten gehört, wenn man sich eben so eurasische Theorien von Alexander Dugin anguckt oder in der Neuen Rechten oder eben auch bis hin zur AfD und Putin-Nähe. Da ist schon viele Verbindungen, die da irgendwie Sinn machen, sich dann da plötzlich so einen gemeinsamen historischen Bezugspunkt zu finden. Also an der Stelle skurril, rassistisch und alles andere als harmlos. Diese Anastasia-Familienlandsitze kommen aber halt auch ganz gut an. So bei YouTube werden die dann gerne mal von so Alternativformaten interviewt und das sieht dann alles immer ganz schön und nett aus und junge Pärchen, die sich da irgendwo ansiedeln und Ökolandwirtschaft betreiben. Und da in den letzten Jahren haben sich da auch viele eben der gerade von mir schon erwähnten eher progressiven, alternativen Ökodörfer, weiß nicht, wie bekannt diese Ökodorf-Szene ist hier, auch viel damit zu tun gehabt, sich abgegrenzt, Mitglieder verloren, viele Streitigkeiten ineinander gehabt, auch gerade seit der Corona-Pandemie, wo wir sehr viel beobachten konnten, dass rund um die Querdenken-Szene ganz viel Werbung für Anastasia-Bücher gemacht wurde, passt eben auch alles ganz gut irgendwie rein, raus aus den Städten, wo man vermeintlich zwangsgeimpft wird aufs Land und eben Naturheilkunde abgeschottet vom System, die Kinder raus aus den Schulen nehmen, einen Anastasia-Landsitz gründen. Das war schon so eine Idee und das zieht sich bis heute übrigens in den noch verbliebenen Teilen der Querdenkenbewegung auch durch, dass da sehr viel Werbung dafür gemacht wird. Wie auch immer, die normalen Ökodörfer haben sich ganz gut distanziert, haben ihre Schwierigkeiten damit, aber kann da zum Beispiel bei Siebenlinden mal ganz gut nachlesen, wie die das gemacht haben. Es ist anstrengend mitunter, aber es funktioniert. Denn Abgrenzung kann auch immer funktionieren. Wo ich gerade bei Corona-Pandemie war, würde ich noch ein Beispiel zeigen von Josef Wilhelm, Geschäftsführer von Naturkost Rapunzel seines Zeichens. Der hat Anfang der 2020, zu Beginn der Pandemie, ganz schön Aufsehen erregt in der Szene, weil er eben auch sehr sozialdarwinistisch argumentiert hat, Viren und das Coronavirus zumindest als ein natürliches, wie steht es hier, ich zitiere, sie sind Teil des biologischen Lebens auf unserer Erde und leisten ihren Beitrag zur Weiterentwicklung desselbigen und der menschlichen Anatomie und Psyche. Also es ist eben so eine Art karmatische Grundlegenheit, dass Viren und Epidemien eben dazugehören und alles, was man dagegen macht, ist eben Eingriff in die Natur und das sollte man schön sein lassen. Viele Leute aus der Alternativszene haben sich dann von Rapunzel Naturkost auch abgewendet. Er ist auch ein bisschen zurückgerudert, hängt natürlich auch eine ganze Menge Geld dran, aber auch Produkte ausgelistet wurden und ähnliche Sachen. Das spielt, ist jetzt vielleicht nicht konkret Landwirtschaft, aber eigentlich ist es schon sehr viel in genau diesem Bereich der ökologischen Landwirtschaft mit drin, wo eben auch diese Ideologien dann, ich würde sagen, wenig überraschend zu Beginn der Corona-Pandemie sehr stark zutage getreten sind. Denn so viel sei noch kurz am Ende, nicht am Ende, aber zu diesem Blog. Als 2020 die Leute alle so überrascht waren, dass EsoterikerInnen, Ökos und Neonazis und Reichsbürger zusammen demonstrieren, das kam natürlich irgendwie schon auch für Leute, die sich länger damit beschäftigen, überraschend. Das gebe ich ganz ehrlich zu, dass es in der Form so schnell ging. Wenn man sich aber vorher schon mit diesen ganzen ideologischen Grundlagen auseinandersetzt, die auch in den vermeintlichen Mainstream-progressiven Szenen da so vorgeherrscht haben, dann war das gar nicht so überraschend. Also da passt schon vieles zusammen. Es ist halt nur plötzlich, wenn man so will, damals noch von einer den Begriff Brandmauer hätten sie nicht benutzt, aber so eine Selbstverständlichkeit, dass man nichts mit Neonazis zu tun hat, die haben sich schon viele auch noch so gesehen, das ist halt mit einem Mal bei ganz großen Teilen halt plötzlich eingebrochen. Und so unähnlich war man sich ideologisch dann eben doch nicht an dieser Stelle. So, jetzt fehlt in dem ganzen rechten Spektrum fehlt noch eine große, der größte Player, würde ich sagen, die AfD. Da muss man sagen, generell, da gucken wir uns natürlich auch an, was Natur- und Umweltschutz und Landwirtschaft bei der AfD so ausmacht, ist halt nicht so viel. Also kann man ganz fachlich so zusammenfassen, was Natur- und Umweltschutz angeht, sowieso fast gar nichts. Sie leugnen den menschengemachten Klimawandel, sind dementsprechend gegen alles, was irgendwie von ihnen als ideologische Klimapolitik bezeichnet wird. Und da spielt eben auch ganz viel Landwirtschaft mit rein. Also jetzt im aktuellen Bundestagswahlprogramm bei der AfD kommt das Wort ideologisch 46 Mal vor. Und das ist ganz oft in Verbindung irgendwas mit Klima, Naturschutzvorgaben in der Landwirtschaft, Nitrat und so weiter. Das wird halt alles abgeschafft. Alle anderen sind ideologisch und sie natürlich nicht. Soweit kennt man das ja von der AfD, dass sie sich als das neue Normal darstellen wollen. Aber das ist natürlich Programm nach außen. Ich würde nur trotzdem sagen, wenn man sich diese Partei genauer anguckt, es gibt ja den völkischen Flügel offiziell aufgelöst um Höcke und Co., die inzwischen in der Partei mehrheitlich das Sagen haben. Und die sind einfach sehr viel näher an dieser klassischen rechten Ökologie dran. Die sind auch für den Ökolandbau und andere Sachen oder auch für Postwachstumsbewegung. Das ist da schon auch in der Partei alles da. Es findet sich halt nicht im Programm und es wird auch gerade nicht nach außen getragen, weil aus pragmatischen Gründen würde ich auch sagen, warum sollten sie? Sie haben gerade Erfolg mit dem Kurs, den sie fahren, das komplette antiökologische. Es bleibt aber abzuwarten, wenn sich die Verhältnisse nochmal irgendwie ändern, ob dieser Flügel nicht irgendwann in den Vordergrund tritt und dann doch noch ein radikaleres, ökologisches und auch landwirtschaftlicheres Programm durchsetzt. Ansonsten ist es bislang einfach alles ziemlich dünn und widersprüchlich, was die AfD zur Landwirtschaft und ländlichen Raum sagt. Also sie sind irgendwie für eine intakte bäuerliche Landwirtschaft, eine mittelständische Wirtschaft und sie sind überzeugt, dass moderne bäuerliche Betriebe mit Verwurzelung in den Regionen am besten geeignet sind, umwelt- und marktgerecht zu produzieren. Also es klingt alles erstmal soweit so harmlos. Ein bisschen auffällig ist, dass sie sich vor allem gegen die großen Landwirtschaftsbetriebe wenden. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie eben den Green Deal der EU ablehnen, den man auch aus vielen Gründen in Bezug auf die gemeinsame Agrarpolitik auch kritisieren kann, die Subventionspolitik, die da eine Rolle spielt. Und da versuchen sie eben, also auch hier im Bundestagswahlprogramm steht, unter dem Denkmantel des sogenannten Klimaschutzpolitik richten sich Lobbyinteressen gegen eine vernunftgesteuerte und regionale Bedürfnisse ausgerichtete Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. Also da wird auch wieder so eine Verschwörungstheorie, dass eben Lobbyorganisationen, die den Klimawandel nicht leugnen, daran schuld sind, dass ein Green Deal umgesetzt wird, der dann wiederum die Großbetriebe subventioniert, gleichzeitig den konventionellen LandwirtInnen zu große Auflagen auf, in Bezug auf Naturschutz und Klimaschutz aufdrückt, was sie alles rückgängig machen wollen. Das kann sein, dass sie das wollen, aber wenn man jetzt irgendwie guckt bei den Bauernprotesten vor einem Jahr, wo es um die Streichung der Subventionierung des Agrardiesels ging, hat sich die AfD ja auch nach vorne gestellt und gesagt, das kann ja überhaupt nicht sein, was die Bundesregierung da macht, aber selber wollen sie noch viel mehr dieser Subventionen streichen, weil sie ja generell gegen eine Subventionspolitik von EU und Bundesregierung sind. Also das ist ziemlich widersprüchlich und das merken glücklicherweise, würde ich sagen, auch viele auch eher konservative LandwirtInnen, in der Vergangenheit auch jetzt ein paar Veranstaltungen auf, wo Leute das auch deutlich merken und anmerken, dass die AfD für sie da keine sonderlich gute Alternative ist, hält viele trotzdem dann nicht davon ab, sie zu wählen. Wie auch immer, im Bereich Richtung Ökologie hat die AfD aber auch so tolle Veranstaltungen dann immer mal wieder. Sie suchen ja auch den, sie wollen sich ja als bürgerlich populistisch geben, aber suchen natürlich auch die Verbindungen zu neuen Rechten, zu extremen Rechten. Hier ist ein Zitat, was ich euch einmal kurz vorlese. Wir brauchen eine neue Kultur, eine Kultur der Dezentralisierung und Regionalisierung, eine Kultur der Versorgungssouveränität und Wiederverländlichung, die der Primärenergieerzeugung der kleinbäuerlichen Landbewirtschaftung Vorrang einnimmt. Ist ein bisschen kompliziert, sagt letztlich einfach, Subsistenzwirtschaft und kleinbäuerliche Landwirtschaft möglichst ökologisch, das muss das Ziel sein für auch die Stärkung Deutschlands und der deutschen Landwirtschaft. Und es stammt von Michael Beleites, der 2020 hat er das in der Zeitschrift Die Kehre geschrieben, eine rechtsextreme Naturschutzzeitschrift, zu der ich gleich noch komme. Und der war auch bei so einer Veranstaltung hier mit Tino Chrupalla und Peter Felser im Deutschen Bundestag, der ländliche Raum und die Landwirtschaft. Und da haben die sich mal anderthalb Stunden mit ihm ausgetauscht, wie denn die AfD eigentlich rechte Ökolandbaupolitik fördern könnte. Denn das ist für sie durchaus auch interessant. Michael Beleites, falls er euch nicht sagt, das ist ehemaliger DDR-Umweltaktivist, ein Bürgerrechtler, eigentlich ziemlich bekannt gewesen damals und sagen wir progressiv positiv bekannt, hat dann lange für die Grünen und Greenpeace gearbeitet als Berater, ist heute ein Ökolandwirt und schreibt inzwischen für rechtsextreme Zeitschriften, tritt dort auf und macht ideologisch ganz interessant eigentlich, versucht er Darwin gegen Sozialdarwinismus zu argumentieren und dabei trotzdem ein bisschen biologistisch. Das ist ein bisschen kompliziert, würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber bei Interesse können wir da gerne gleich noch ein bisschen drüber reden. Und hier sind wir dann zum Bereich rechte Landnahme durch die neue Rechte, diese Bewegung. Und da würde ich euch noch ein Beispiel zeigen. Das ist nämlich 1% für unser Land, so ein rechtes Kampagnennetzwerk, was von Philipp Stein geleitet wird, dem ehemaligen Sprecher der rechtsextremen deutschen Burschenschaften. Das ist der hier auf dem Bild. Und 1% für unser Land wurde auch schon vor gut 10 Jahren gegründet. Und zwar von AfD-Abgeordneten, Leuten vom Institut für Staatspolitik und der Identitären Bewegung. Also nur kleine Randbemerkung. Damals hat die AfD immer schon gesagt, mit rechtsextremen Gruppierungen wie der Identitären Bewegung haben wir nichts zu tun. Haben halt damals schon vor 10 Jahren zusammen Vereine gegründet. Das war schon immer alles totaler Quatsch. So wollten die Leute halt nicht ernst nehmen. Ich hoffe, die Leute nehmen es inzwischen ernst, ich habe so meine Zweifel, wie auch immer. Bei 1% für unser Land ist der Ansatz eben, dass sie 1% der Deutschen wollen, die spenden und dann kann man nachhaltigen Wandel bewerkstelligen. Und das machen sie unter anderem jetzt in der rechten Landnahme, dass sie eine sogenannte patriotische Landnahme in strukturschwachen Regionen planen. Sie wollen Leuchtturmprojekte aufziehen, indem sie einfach Geld sammeln, um junge deutsche Familien in strukturschwachen Räumen anzusiedeln, Höfe zu kaufen. Da sollen sie als Handwerk Läden aufmachen, Bauernhöfe betreiben und ähnliches, weil sie eben auch gemerkt haben, in den Städten ist die zivilgesellschaftliche Gegenwehr noch zu groß und es ist einfacher vom Land heraus eigentlich eine Hegemonie zu erreichen. Ich würde sagen, klappt mal mehr, mal weniger gut, aber die Strategie ist auf jeden Fall aus der Sicht jetzt keine schlechte, da muss man halt genau aufpassen. Die machen das vor allem in Ostdeutschland, die agieren aus Dresden viel heraus. Wenn die Werbung machen, sieht das ungefähr so aus. Jetzt zur Bundestagswahl haben die auch ganz viele Wahlbeobachter aufgerufen, die sich halt in die Wahllokale stellen und gucken, dass richtig gezählt wird und dass da eben systematisch da die Wahlen dann letztlich gestört werden. Jeder Mensch kann sich als Wahlbeobachter dahinstellen, das ist schon völlig in Ordnung, aber da gab es in der Vergangenheit schon ganz eine Menge Vorfälle, dass eben dann auch Druck ausgeübt wird und in die richtige Richtung gezählt wird. Also das ist das erklärte Ziel. Aus 1% ist auch die Kehre entstanden, die rechtsextreme Naturschutzzeitschrift, die es überall zu kaufen gibt. Die gibt es jetzt seit 2020. Deren Titel ist eben auch Heimat und Naturschutz von rechts. Und der Chefredakteur Jonas Schick, den konnten wir anfangs schon mal sehen, hat lange bei der AfD in Bremen gearbeitet, war für die Identitäre Bewegung aktiv und arbeitet inzwischen im Deutschen Bundestag. Obwohl er für ein erwiesen rechtsextremes Magazin arbeitet, also auch hier Abgrenzung nicht sonderlich gegeben, auch überhaupt nicht, gar nicht versucht. Und in dieser Zeitschrift kann man eben genau diese einerseits Neurechte, Heimatschutz, Naturschutzideologie so nachlesen, an den Interviewpartnern, die oft aus dem Bereich der AfD oder der extremen Rechten kommen, geht es dann auch mal um andere Themen. Aber auffällig ist dann doch für eine Naturschutzzeitschrift, dass es immer um Migration geht, deutsche Kulturlandschaften, der deutsche Wald und auch immer um Bevölkerungspolitik. Das ist das Grund, die Grundideologie rechter Ökologie, die vermeintliche Überbevölkerung des globalen Südens und der man eben unbedingt Einhalt gebieten müsste. Und wenn es dann mal um Landwirtschaft geht, das natürlich auch, dann sieht das ungefähr so aus. Also da gibt es irgendwie eine Ausgabe zur Postwachstumsökonomie, wo man hier eben sieht, gegen hier diesen hochmodernen Mähdrescher, eben ein alter, kleiner Trecker, so sollte das doch eigentlich eher sein. So wünscht man sich das eben weg vom überzogenen kapitalistischen Wachstumslogik zum regionalen Wirtschaften, weg vom Kapitalismus, aber das Geld bleibt bei den eigenen Leuten, um die eigene Identität zu stärken. So heißt es eben auch, nicht in der Kehre, in einer anderen Zeitschrift, der Kauf eines regionalen Produktes ist ein patriotischer Akt und das Ganze ist dann auch noch gut für die Umwelt. Also so, das fasst es, finde ich, eigentlich ganz gut zusammen, wie dann in der neuen Rechten auch das Thema versucht wird, für sich zu bespielen und so leicht intellektuell, philosophisch aufzuladen. So, das wären so die verschiedenen Phänomene der rechten Landnahme, die ich euch darstellen wollte, der verschiedenen extremen Rechten. Und jetzt, wie angekündigt, würde ich gern zum Ende noch mal kurz auf die Bauernproteste Anfang des Jahres 2024 eingehen. Vielleicht zur Erinnerung, es ging eben um die Streichung des Agrardiesels von der damaligen Bundesregierung. Es hat viele Proteste aufgerufen. Es gab bei diesen Protesten, die es deutschlandweit gab, dann eben auch zahlreiche Aufrufe von sämtlichen extrem rechten AkteurInnen eigentlich, sich da anzuschließen. Und das Ganze wurde dann auch medial aufgegriffen, es wurde thematisiert und konservativere Verbände wie der Deutsche Bauernverband haben sich da auch distanziert von, haben sich auch abgegrenzt von den extremen Rechten, ob aus Druck oder aus Überzeugung, das sei mal dahingestellt. Aber man konnte natürlich an verschiedenen Stellen, sei es im örtlichen oder eben bei größeren Demonstrationen wie vom Brandenburger Tor, immer wieder sehen, dass extrem rechte Symbole und Personen da waren. Das heißt, so ganz hat das jetzt nicht geklappt, die auszuschließen. Und für dieses, warum die das machen, finde ich es immer wichtig, nochmal zu wissen, dass es da so eine zweigeteilte Motivationslage von extremen Rechten gibt. So eine ideologische ist es eben alles das, was ich vorhin eigentlich so erzählt habe. Der Bauernstand ist der Idealtypus der völkischen Gesellschaft. So wie es bei Daré hieß, der Lebensquell der nordischen Rasse. Das hängt bei extremen Rechten halt bis heute noch nach. Das ist eben das, sie wollen lieber die Leute mobilisieren oder am liebsten, weil sie denken, sie stehen ihnen nahe, das passt ideologisch besser als irgendwie eine Zivilgesellschaft in den Großstädten. Und das Strategische ist natürlich, Proteste gegen Regierungen für einen Systemsturz zu nutzen. Trecker, 10.000 Trecker, oder es braucht ja nicht mal so viele Trecker, das sieht einfach martialisch aus. Wir erinnern uns ja auch alle an die Bilder, so ein Protest macht mehr aus, als wenn sich irgendwie 5 Leute auf eine Straße setzen und festkleben und hat dementsprechend auch eine viel größere Wirkung medial im Vergleich. Und das wird eben genutzt, um so einen Systemsturz herbeizuführen. So, und dann gibt es eben dann hier nochmal einfach so ein paar, so eine Zusammenfassung, so konnte man das auch machen, Protest, man sieht hier ein Schild, ist der Bauer ruiniert, wird klimaschädlich importiert, Bauern gegen Rechts, auch das geht, kann man machen, aber dann hat man doch erst häufiger solche Schilder hier gesehen, wo drauf steht Führerhaus, Führer spricht Deutsch, Fahrer spricht Deutsch oder eben die Landvolk-Fahne, die auch auf den einzelnen Demos oft zu sehen war, der eben historischen antisemitischen Landvolkbewegung. Und zu der Wahl bin ich ja vorhin schon mal gekommen, die hat eben seit 2020 nochmal neue Dynamik aufgenommen. 2020 haben sie in Schleswig-Holstein so einen Protest gemacht, wo sie eine ganze Menge Trecker sich so versammelt haben und da imposant dieses Symbol dargestellt haben. Und das wurde auch vom Bauernverband und von anderen verurteilt, eben diese Symbolik zu benutzen. Dann haben sich ganz viele von diesen LandwirtInnen da abgespalten und eigene Verbindungen neu gegründet. Die hießen dann Landschaftsverbindung, dann haben die sich gespalten, dann hieß es Landvolkschaftsverbindung, dann Landschaftsverbindung, Landwirtschaft, sind in Brandenburg zur Landtagswahl angetreten. Also ganz viele verschiedene Abspaltungen, die es da gegeben hat. Sie haben eben diese Kritik, dass man sich auf so eine Fahne beruft, jetzt nicht sonderlich positiv aufgenommen, das eben eher zurückgewiesen, sagt, das ist unser Symbol, das ist ja egal, man will uns nur in eine rechte Ecke stellen. Ich würde behaupten, ja, zu Recht, wenn ihr das benutzt. Und da gab es dann aber einfach viel Streit, weil es einfach eine rechtspopulistische bis rechtsextreme unorganisierte Bewegung war, würde ich mal sagen, sind auf jeden Fall immer wieder bei den Protesten auch zu sehen gewesen. Man kann das über Telegram ganz gut nachvollziehen, weil es relativ öffentlich ist auch, was da eigentlich so alles geteilt wird und wie die sich vernetzen. Habe ich euch hier auch mal so ein paar Beispiele, das war jetzt zu diesen Aufrufen für die Demo. Ich lese das jetzt hier nicht alles vor, für die Aufnahme tut es mir leid. Auf jeden Fall, man sieht, im Landvolk schafft Verbindung-Kanal bei Telegram, sind auch über 7.000 Menschen, die dem einfach folgen. Und das ist eben, wenn man sich die Zahlen nimmt, 7.000 Menschen, die potenziell mit dem Trecker irgendwo protestieren, macht eben doch ein bisschen mehr anderes auch an Verbindung und Vernetzung möglich. aus dieser Verbindung vielleicht, um einfach mal so einen Namen zu nennen, war lange einer der bekanntesten ein Landwirt aus Rintel namens Anthony Lee, der über sein YouTube-Format und Telegram ziemlich viel Hetze betrieben hat. Der wurde letztes Jahr dann mal, hat einen Rechtsstreit verloren gegen eine Politikwissenschaftlerin, die ihn als Rechtspopulisten bezeichnet hat. Dann, nachdem er das verloren hat, dass er nämlich so bezeichnet werden kann, deswegen drücke ich mich auch gerade so ein bisschen vorsichtig aus, aber das ist ja insofern gerichtlich belegt, ist er dann auch aus Landschaft Verbindung zurückgetreten. Dann wollte er für die Freien Wähler ins Europaparlament einziehen. Bei den Freien Wählern ist er jetzt Ende letzten Jahres auch ausgetreten, weil die nicht AfD-Bündnisse eingehen wollten und ihnen Anthony Lee dann auch ein bisschen zu Recht geworden ist. Aber das ist so einer, der sich da eben so rumtreibt und ständig auf Querdenker-Demos und sonst was dann auch wieder auftaucht. Also da sehen wir diese ganze Vernetzung dann immer wieder. Und hier nun noch Martin Sellner, Compact Magazin, die wollten natürlich auch alle zu den Demos, die waren auch alle da. Das Compact Magazin bezieht sich sogar auf die Bauernaufstände vor 500 Jahren, die irgendwie in einer Linie gesehen werden mit dem Systemsturz, der Anfang letzten Jahres stattgefunden haben sollte. Also hier steht eben das historisch das ganze Land in Bauernhand. Auch das ist natürlich völlig überzogen und ahistorischer Quatsch, aber die Bezugnahme ideologisch passt auch fürs Compact-Magazin ganz gut. Und vor Ort war dann eben auch die junge Alternative. Bauernstand ist Ehrenstand, Globalisten vom Acker jagen steht bei denen auf den Bannern. Eben die inzwischen aufgelöste Jugendorganisation der AfD. Und da sehen wir eben die Anklänge auch ganz stark, obwohl es bei denen natürlich auch überhaupt nicht um Landwirtschaft geht in deren Programmen und diesen Forderungen. Es ist das ideologische Interesse und es ist das Interesse am Systemsturz, sich da irgendwie Anklang zu nehmen. Und damit wäre ich zumindest mit der Darstellung, wie diese rechten Ideologien und AkteurInnen in diesem Bereich aufgestellt sind, erstmal am Ende und hoffe, ich konnte das einigermaßen gut darstellen, wo diese Verbindung herkommt, wo wir es heute überall finden, und möchte aber trotzdem, bevor wir diese Aufnahme ja auch beenden, dann nochmal sagen, es gibt auch genug, die da gar keine Lust drauf haben. Es gibt auch genug, wenn eher Konservative in der konventionellen Landwirtschaft, die sich dagegen stellen, die da kein Interesse haben, mit diesen Leuten zu demonstrieren, die auch den Bauernprotesten letztes Jahr ferngeblieben sind. Und ich glaube, auch wenn man, je nachdem, wie politisch man denen nahesteht, es lohnt sich, da auch in den Dialog zu gehen und da einfach Lösungen auch für die Landwirtschaft zu suchen, sowohl für die konventionelle wie für die ökologische, um da eben auch ein Feld im ländlichen Raum für die extreme Rechte auch einfach zu schließen, also ihnen diese Tür dort zu verschließen und mit demokratischen und progressiven Mitteln da Politik zu machen. So, vielen Dank. Ich freue mich noch über Nachfragen und Diskussion.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe noch zwei Ankündigungen. Zum einen, der Vortrag war ja in unserer Veranstaltungsreihe Love, Nature, Hate, Fascism, der zweite Vortrag. Nächsten Monat geht es nochmal um Demeter und im April geht es dann um den Wald. Dazu wird es aber auch noch Ankündigungen auf unserer Webseite geben. Jetzt habe ich noch zwei konkrete Ankündigungen. Zu einem am 15. März findet hier im Nordpol ein Konzert mit Bierschinken statt, was wir als Naturfreundin Dortmund Nord organisieren mit Bärte mit Mädchen und Surreal Fatal. Das wird, glaube ich, ganz großartig. Und am 29.03. ist die Demo Kein Vergeben, Kein Vergessen, 20 Jahre nach dem Mord an Thomas Schulz in der Kampfstraße. Genau, gibt es eine große Demo, 14 Uhr an der Kampfstraße, kommt dahin. Genau, und Näheres zu der Demo gibt es auf dortmund.noblogs.org.